Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und jetzt Theater, die zweite. Diesmal Kinder- und Jugendtheater. Wie erzählt man das Unfassbare? Wie erzählt man Krieg und Holocaust? Dass man es erzählen muss und jetzt gerade nicht damit aufhören kann, das wissen wir. Das wissen wir seit heute umso mehr nach den Entscheidungen da im Bundestag. Und dass das auch im Theater passieren muss, das wissen wir eben auch. Die Schaubude zeigt zwei sehr interessante Inszenierungen. Bär, ein Zeitzeuge erzählt, und Anne Frank. Und über diese beiden Produktionen, über diese beiden Stücke sprechen wir jetzt mit dem künstlerischen Leiter der Schaubude, Tim Sandweg. Hallo Tim.
Hallo, guten
Abend. Ja, das passiert ständig, ne? Schaubühne, Schaubude.
Ich weiß auch nicht, wer die Idee hatte. 93 gab es die Schaubühne ja schon. Grüße an Gerd Taube, weil ich weiß, wer die Idee hatte.
Aber die Schaubude gab es doch schon auch sehr viel länger, oder?
Es gab schon das Staatliche Puppentheater Berlin.
Genau, ja.
Das wurde dann 91 abgewickelt und wir wurden dann 93 als Schaubude.
Ach so, genau.
Neu eröffnet, genau.
Okay, jetzt haben wir nochmal diesen kleinen Rückgriff auf die Geschichte. Vielleicht fangen wir mal mit der Produktion an. Ich glaube, heute lief
die letzte Bär, genau.
Die letzte Bär, ein Zeitzeuge erzählt. Wer ist Bär? Was erzählt er? Oder Bär, was ist Bär?
Bär ist, wie der Name schon sagt, ein Bär. Überraschung. Es ist ein Teddybär, der aus den 20er Jahren stammt. Ein Steif-Teddybär. Der wurde uns vor so 2 Jahren mittlerweile fast zugespielt. Und der gehörte zu Irene Grumach-Schirun. Irene ist als Tochter eines jüdischen Vaters zwischen 1937 und 1945 in Berlin aufgewachsen, war noch sehr jung, Vorschule und dann Schulalter. Und es gibt von Irene ist dann sehr viel später nach Jerusalem emigriert. Und von Irene gibt es aber auch eine Biografie und sie hat diesen Bären ihr ganzes Leben mit sich herumgetragen. Den hat sie als ganz kleines Kind bekommen von einem Nachbarskind, was geflohen ist, und hat dann diesen Bär ihr gesamtes Leben mitbekommen. Und dann saß plötzlich dieser Bär bei uns im Foyer und uns war sofort klar, da müssen wir Theater draus machen.
Der muss eine Geschichte kriegen. Was ist das für eine Geschichte?
Er hat ja sogar schon eine Geschichte.
Also er hat eine Geschichte, genau, aber wie die Geschichte im Theater?
Genau, wir haben erstmal überlegt, was hat dieser Bär für eine Geschichte, was hat er alles gesehen? Und natürlich hat er einerseits die Geschichte von Irene, von diesem Kind. Mhm. Und er hat aber natürlich auch seine eigene Geschichte, weil natürlich ein Objekt, das lebt ja weiter. Das ist ja so ein bisschen die Tragik des Kuscheltiers, dass es dann irgendwann auch verlassen wird und dann immer noch da ist. Und wir haben überlegt, was kann Bär für eine neue Geschichte bekommen, und haben dann gesagt, Bär ist ja auch ein Zeitzeuge. Und es war letztlich, glaube ich, auch ein bisschen die Motivation, dieses Stück zu machen, weil wir hatten ja am Montag, war ja in Auschwitz die Gedenkveranstaltung mit vielen Holocaust-Überlebenden und Auschwitz-Überlebenden. Der Leiter der Gedenkstätte sagt ja auch, es werden jetzt jedes Jahr weniger. Und das beschäftigte uns dann auch. Und die Frage ist ja, wer erzählt dann diese Geschichten? Und zum Beispiel so ein Bär kann ja auch diese Geschichte erzählen.
Was erzählt er für eine Geschichte? Also wie schaut er auf das, was er erlebt hat? Mhm.
Er erzählt Ausschnitte aus Irenes Leben. Irene hat ja in Charlottenburg gewohnt. Wir haben uns entschieden, diese Geschichte für sehr junges Publikum zu erzählen, weil es in Irenes Leben zum Beispiel nicht eine KZ-Erfahrung gibt. Aber sie kriegt natürlich mit als kleines Kind, sie wird von allen letztlich verlassen. Einerseits, weil manche Familien, weil manche FreundInnen fliehen müssen. Andererseits natürlich auch, weil viele NachbarInnen und schließlich auch die Großmutter deportiert werden. Das ist das eine, was Bär natürlich miterlebt. Und als Bär fragt er sich natürlich, hätte ich da was tun können? Weil ein Bär ist natürlich eigentlich ein starker Körper, ein Teddybär jetzt nicht so. Und Bär kommt dann über diese 45 Minuten Theaterstück immer mehr zu der Erkenntnis, eigentlich ist vielleicht seine Aufgabe zu trösten, weil das natürlich auch eine ganz wesentliche Funktion ist in so einem unmenschlichen Leid. Und dann gibt es aber verschiedene Episoden aus dieser Geschichte von Irene, und es war uns auch wichtig zu erzählen, natürlich ist es auch eine Kindheit. Und das ist ja das Absurde an dieser Zeit, an dieser NS-Zeit, und das haben wir auch immer wieder in dieser Biografie oder mit der Autorin dieser Biografie, Jill Levenfeld, diskutiert. Natürlich gibt es auch schöne Erinnerungen an diese Kindheit, und wir haben versucht, so eine Mischung aus diesen beiden Erfahrungen darzustellen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Webseite kann man so ein paar Bilder auch sehen. Also Bär ist auf der Bühne, eine Spielerin spielt Bär oder führt Bär und ist Bär, und aber viel wird auch mit Licht und Schatten gearbeitet, ne? So Scherenschnittmäßig.
Genau, also die Spielerin Josephine Hock, mit der wir das entwickelt haben, ist die Erinnerungshelferin des Objektes. Also das Objekt braucht die Puppenspielerin, um sich erinnern zu können. Und diese Erinnerung, wir nennen das so Erinnerungsräume, Bär geht dann mit dieser Spielerin in diese per Schatten dargestellten Erinnerungsräume. Und das ist dann Schattentheater, dort tauchen dann Irene, die Familie, Die Großmutter taucht nur als Objekt auf, die haben wir jetzt nicht personalisiert. Und verschiedene eher abstrakte Sachen tauchen dann auf. Und so versuchen wir, durch diese Geschichten zu führen, bis wir dann natürlich auch durch den Zweiten Weltkrieg, der dann ja auch in Berlin ankommt. Auch diese Erfahrung hat natürlich Irene in ihrer Geschichte. Wie ist das, in einem Bunker zu sitzen? Jüdische Menschen durften ja nicht im gleichen Bunker sitzen wie nicht-jüdische Menschen. Auch diese ganzen Geschichten erzählen wir da. Und fokussieren sehr, um es jetzt mal auf so einer übergeordneten Ebene zu betrachten, fokussieren sehr auf die Frage, wie funktioniert so eine staatlich getragene Ausgrenzung und wie funktioniert eine staatlich getragene Diskriminierung und wie wirkt sich das ganz konkret auf das Leben eines Kindes so zwischen 4 und 6 Jahren aus.
Ja, das ist also die eine Geschichte. Ab morgen läuft dann ein anderes Stück, nämlich Anne Frank. Nun gibt es Anne Frank ist ein, also die ganze Welt kennt Anne Frank. Es gibt ihr Tagebuch, durch das sie weltberühmt wurde. Es gibt Bücher über sie, es gibt Filme. Ihr bringt die Geschichte jetzt auf die Bühne. Wie bringt ihr diese Geschichte auf die Bühne?
Genau, das ist eine Produktion der Artisanen, Inga Schmidt und Stefan Spitzer, die wir zusammen entwickelt haben. Die ist schon ein bisschen älter, die Inszenierung, hat natürlich Aktualität auf eine Art auch gewonnen. Und auch da steht natürlich das Objekt erstmal im Fokus. Das ist ja dieses Tagebuch. Mhm. Das ist natürlich ein sehr besonderes Objekt. Und die Faszination, der Ausgangspunkt war eigentlich auch dieses Tagebuch, weil, wie du gesagt hast, das kennt eigentlich jeder und jede. Und diese Texte sind aber ja natürlich trotzdem sehr beeindruckend, wenn man sich vorstellt, Anne Frank hat das als Jugendliche geschrieben. A, welchen literarischen Wert haben diese Texte? Und wir haben auch sehr viel von diesen Texten in die Inszenierung genommen, weil wir die einfach auch von einer gewissen poetischen Schönheit fanden. Also, dass diese Texte einfach auch im Raum stehen. Vielleicht auch ein paar Texte, die jetzt nicht so bekannt sind, weil Anne Frank hat sich zum Beispiel Gedanken über Feminismus gemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Standard in den 40er Jahren, dass jemand in dieser Krisensituation auch solche weitreichenden Ideen verhandelt. Und auf der anderen Seite finde ich es beeindruckend, wie sehr sie in dieser Krisensituation Abstand zu sich selber schafft. Ich meine, das macht man immer bei Tagebuch, aber das finde ich schon sehr faszinierend. Ich vermute, dass das auch zu dem nachhaltigen Erfolg natürlich dieses Tagebuchs beigetragen hat.
Mhm. Nun ist es ja, also du hast es gesagt, dieses rot-weiß karierte Tagebuch, es hat überlebt. Und das, was du beschrieben hast, das auch in Extremsituationen, in Ausnahmesituationen, also sie hat 3 Jahre im Hinterhof in Amsterdam gewohnt, im Versteck und so, auch dass es da eine auch immer Momente der Normalität und der Leichtigkeit gibt. Ja, also sei es in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Leuten, mit denen sie da zu tun hat, oder eben so ganz, wie du sagst, also sich Gedanken macht über sich selbst und ihr Leben und wer ist sie eigentlich in der Welt und so. Wie setzt ihr das in Szene?
Ich hatte ja schon gesagt, die Texte spielen eine ganz große Rolle. Die werden teilweise live gesprochen von Inga und Stefan. Teilweise werden sie auch per Overvoice eingespielt. Wir haben uns relativ früh entschieden, weil was oft passiert im Theater, dass es dann so Kammerspiel wird. Das wollten wir nicht. Wir haben jetzt auch, wussten nicht alle, die Personage der Familie Frank und der Van Daans und wer da noch so im Hinterhaus lebte, das war ja unglaublich eng dort, nachbauen lassen. Sondern wir haben 2 Puppen. Das sind Porträtpuppen. Einmal Anne, die ja auch so, also das Bild von Anne Frank kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Und von ihrem Vater Otto Frank. Das sind 2 Figuren. Die waren uns besonders wichtig, weil zwischen Anne und ihrem Vater ein ganz besonderes Verhältnis besteht. Eine ganz besondere Intimität. Und wie das oft so ist bei Menschen, die man liebt, auch so ein ganz spannungsreiches Verhältnis. Und das wollten wir gerne ins Zentrum rücken. Und wir haben, dass die Bühne besteht aus so einem, ja, vielleicht so eine Art Küchenschrank und so Resten, so ein bisschen so wie wenn gerade das, die Wohnung gestürmt wurde. Am Ende wurden sie ja verraten und dann auch deportiert. Und es gibt dort unter anderem einen Setzkasten, weil wir gesagt haben, wir möchten diese Enge auch erzählen. Und wie erzählt man diese Enge auf der Bühne? Und es gibt dann einen Setzkasten, wo mit so ganz kleinen Figuren quasi die Situation im Haus in 2 längeren Szenen nachgestellt wird. Also wer hat wo gewohnt? Aber auch wie ist so ein Tag? Also wie entsteht in so einer unnormalen Situationen auch Normalität, das hat uns da sehr daran interessiert.
Also diese Inszenierung ist ab morgen zu sehen. Ihr macht ja auch immer Workshops mit den Kindern und Jugendlichen und so. Was macht ihr da eigentlich?
Genau, wir versuchen immer, weil wir auch gerade bei Bär, das ist ab 9, da wissen wir ja, dass das für viele Kinder auch so die Erstbegegnung im Bildungskontext mit dem Holocaust ist. Kinder haben das natürlich alles irgendwie schon medial aufgefasst, also ist jetzt auch nicht neu, aber wir versuchen dann natürlich zu kontextualisieren oder auf Fragen zu reagieren. Für beide Inszenierungen gibt es ein Begleitprogramm, was wir den Lehrkräften an die Hand geben und sie bitten, das damit vorzubereiten. Bei Anne Frank haben natürlich viele, die das Tagebuch auch vorher gelesen. Und in den Nachbereitungen ist dann vor allem erstmal Raum, um auch eigene Gefühle zu artikulieren, weil das natürlich hohe Emotionen sind, die da aufs Publikum eintreffen. Und dann aber auch zu, wir machen ja keinen Geschichtsunterricht, sondern eher über so eine emotionale Ebene zu verstehen, was ist denn da eigentlich passiert. Und es kann ja auch so eine Dreiviertelstunde Theater, bei Anne Frank sind 70 Minuten, das kann ja nur so ein Erstkontakt sein. Und wenn wir das schaffen, da so eine emotionale Brücke oder so einen emotionalen Beginn zu setzen, dann haben wir, glaube ich, schon viel geschafft.
Okay, also Anne Frank ab morgen in der Schaubude. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr, weil es gibt natürlich noch einiges mehr zu besprechen mit Tim Sandweg. Dankeschön. Bei uns ist nach wie vor der künstlerische Leiter der Schaubude in Berlin in der Greifswalder Straße, nicht zu verwechseln mit der Schaubühne. Es ist ein ganz anderes Theater, aber es ist ein Theater und damit auch betroffen von dem, was im Dezember passiert ist. Natürlich wissen alle, es wurden im Dezember sehr große Kürzungen vom Senat beschlossen, 130 Millionen allein in der Kultur. Und ja, die Theater sind betroffen. Wie seid ihr betroffen, Tim?
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich tatsächlich heute noch gar keine Antwort habe, weil ich immer noch gar kein Budget für dieses Jahr habe. Ja, wir sind Ende Januar, aber das Budget wartet noch auf sich. Das hat mehrere Gründe. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, dass unsere Trägerin, also wir befinden uns in Trägerschaft der Kulturprojekte Berlin, dort sind 15% Kürzungen. Ob das jetzt dabei bleibt, schauen wir mal, weil es gibt ja auch noch diese globale Minderausgabe. Man lernt so tolle Worte in dieser Zeit.
Globale Minderausgabe.
Genau, alle Haushalte müssen nochmal um 10% gekürzt, um 1% gekürzt werden. Das sind 10 Millionen in der Kultur. Wie die dann nochmal verteilt werden, ist noch unklar. Können also auch 16 werden. Und ob die Tarifausgleiche in der Höhe kommen, wie wir sie bräuchten, wissen wir auch noch nicht. Also wir starten mit einer ziemlich großen Unsicherheit ins Jahr und versuchen uns gerade davon nicht wahnsinnig machen zu lassen.
Naja, okay. Was die Theater gemacht haben, beziehungsweise was ihr Kulturschaffenden gemacht habt, es gibt ein Bündnis Berlin ist Kultur. Das heißt, was natürlich sofort passiert, es wird geguckt, wo welches Theater wird wo wie viel gekürzt und so weiter. Und es gibt die Stadttheater, es gibt die großen Theater, die natürlich anders subventioniert werden als die freien Träger und so weiter und so fort. Und ihr habt dieses Bündnis gegründet, um genau dem entgegenzuwirken, nämlich solidarisch miteinander zu sein. Was heißt das? Also was? Wie kann man das verstehen?
Im Prinzip genau das, was du gerade sagst. Und es sind ja nicht nur die Theater, sondern es ist ja die gesamte Kultur, die betroffen ist. Und wir wollten von Anfang an, als ich abzeichnete, dass es auch sehr hohe Kürzungen werden, wollten wir vermeiden, dass diese Verteilungskämpfe kommen, weil da ist niemandem mitgeholfen. 130 Millionen in der Kultur ist einfach an sich eine Katastrophe. Und das ist dann letztendlich fast ein bisschen egal, wen es trifft, weil irgendwie trifft es grundsätzlich die Falschen. Klar, manche können es vielleicht 1-3% mehr abfedern als andere, aber generell ist es natürlich eine wahnsinnig hohe Summe. Und deswegen haben wir uns als Kultur relativ früh zusammengesetzt, unter der Federführung von einzelnen Personen, die sich dann auch sehr engagiert haben in diesem sehr heißen Quartal, wo wir am Ende alle ganz schön fertig waren, und haben es, glaube ich, im Rahmen der Möglichkeiten wirklich gut geschafft, auch gemeinsam aufzutreten. So wird uns das zumindest auch immer gespiegelt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, morgen ist das nächste Vernetzungstreffen, wo wir die Kampagne dann für dieses Jahr beginnen zu planen, weil im nächsten Doppelhaushalt fehlen ja nochmal 2 Milliarden, und da wird ja auch nochmal spannend, wie die denn dann eingekürzt werden. Und insofern bringen wir uns natürlich jetzt auch in Position, um zu sagen, wir haben jetzt schon echt einen großen Anteil als Kultur geliefert. Das werden wir so einfach nicht nochmal schaffen.
Okay. Du hast schon gesagt, es ist schwierig zu planen. Ihr macht es trotzdem irgendwie. Was heißt das konkret? Also was wird demnächst in der Schaubude zu sehen sein? Woran arbeitet ihr?
Wir sind ja eigentlich komplett abhängig von weiteren Fördermitteln. Also bei uns ist es so, wir haben keine Premierenmittel in unserem Etat. Ist übrigens, by the way, auch unser Problem. Also andere Theater können Premieren streichen, wir nicht. Es bringt einfach nichts, weil die nicht budgetiert sind. Aber wir haben jetzt seit einer Woche auch die ersten Förderergebnisse und können weiterplanen und haben jetzt so ein bisschen einen Überblick über das Jahr. Vielleicht so 2 Dinge, die ich mal so rausstellen möchte. Wir haben nämlich 2 Festivalformate in diesem Jahr. Ich freue mich sehr, dass wir seit langem wieder ein Festivalformat gefunden haben mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Mit der Abteilung Puppenspielkunst werden wir das Festival Puls und Peilung machen, vor allem mit den Studierenden. Und da werden dann sehr spannende neue Arbeiten aus der dortigen Puppenspielkunstabteilung sein. Das ist vom 1. bis 4. Mai mit, glaube ich, ganz spannenden Arbeiten, die dort auch zuerst zur Premiere kommen teilweise. Also wirklich so ein, wenn bunter Kasten nicht so negativ konnotiert wäre, würde ich jetzt sagen bunter Kasten, aber das habe ich nicht gesagt. Und wir haben dann unser internationales Festival, das ist dann im Herbst vom 31. Oktober bis 5. November, das ist Theater der Dinge. Da haben wir zum Glück schon relativ lange die Förderzusage. Und es wird dieses Jahr sein zum Thema autonome Objekte. Wir werden uns mit künstlicher Intelligenz und Theater beschäftigen. Und wenn ich gerade so gucke, was da in China los ist, sind wir da wahrscheinlich ganz punktgenau.
Ah, okay. Wir wissen Bescheid. Alles klar. Dann behalten wir euch im Auge, und zwar im richtigen Auge und nicht in der KI, und gucken, was ihr für tolle Sachen macht im Puppen- und Objekttheater Schaubude an der Greifswalder Straße
81 bis 84.
81 bis 84, Ecke Dimitrov, wollte ich gerade sagen. Ecke Danziger Straße ist das.
Ecke Storkow.
Ecke, meine ich ja. Ecke Storkower Straße, die Schaubude. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Tim. Ciao.